Ja, seid nochmal herzlich gegrüßt. Otto, das war ein schönes Lied, was du vorgeschlagen hast. Das ist so vom Text her ein Lied, was ich sehr, sehr gerne mag. Und die Melodie passt irgendwie auch gut zu dem Text. Und es drückt so den Wunsch und die Sehnsucht auch meines Herzens aus, Frieden erleben zu dürfen, Frieden von Gott, der tiefer ist als jede Vernunft. Und dieses Geborgensein in Gott, das ist ein wunderschöner Wunsch und das dürfen wir erleben, wenn wir an der Hand unseres Herrn gehen. Nun, und es passt natürlich auch gut zu dieser Aussage, Gnade und Friede euch von unserem Gott und Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist so die Eingangsformel, der Eingangsgruß des Briefs an die Gemeinde in Philippi, an die Christen in dieser Stadt Philippi. Wir starten heute eine neue Predigtreihe, die uns in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen begleiten wird. Nicht jeden Sonntag, aber immer wieder mal wollen wir uns die Abschnitte und Kapitel aus diesem Brief anschauen. Und ich glaube, dass es gut ist, auch so zusammenhängend Predigtreihen zu haben, dass wir auch mal so am Stück Gedanken, die Gott durch Paulus hier entwickelt, dass wir sie uns sagen lassen und mitnehmen für unser Leben. Und wir werden merken, dass gerade der Philipperbrief ein sehr zu Herzen gehender Brief ist. Ich komme auch gleich kurz darauf und wollen uns heute einfach mal so ein bisschen mit den Grundlagen befassen, einen kurzen Überblick über diesen Brief bekommen, aber vor allem auch uns einmal fragen und erinnern, wie ist denn die Gemeinde, an die dieser Brief ging, entstanden? Also es wird zwei Inhalte geben, einmal eben die Einführung und dann die Frage, wie kam es zu der Gemeinde in Philippi. Dieser Brief steht ja nicht isoliert da, sondern er ist konkret an Menschen geschrieben worden in der damaligen Zeit, gilt aber darüber hinaus bis heute auch für uns. Also wir könnten auch sagen, das ist auch ein Brief an die Gemeinde in Refrath oder an andere Gemeinden. Und das ist ja das Schöne am Wort Gottes. Wir brauchen nicht anfangen, uns zu überlegen, ja, was galt denn damals, was gilt heute und so, sondern Gottes Wort ist zeitlos gültig in allen seinen Aussagen und redet in unser Leben hinein. Dafür hat Gott uns sein Wort ja gegeben. Der Philipperbrief mit ganz wenig anderen Briefen, ich erinnere noch an den Epheserbrief, wo wir ja auch mal vor einiger Zeit eine Einleitung zu hatten. Der Philipperbrief bietet den Vorteil, dass wir einiges wissen über die Gemeinde in Philippi und ihre Entstehung. Das ist nicht bei allen Briefen so der Fall. Manche Briefe, da wissen wir ganz wenig nur. Hier wissen wir einiges, wie diese Gemeinde entstand. Und diese Verknüpfung, die ist mir auch wichtig, die hilft uns im Verstehen mancher Aussagen des Briefes, die Paulus hier bringt. Schon mal vorab, der Brief wurde ungefähr 10 Jahre nach Gründung der Gemeinde verfasst. Das ist nicht viel Zeit. Also wenn du jetzt jung bist, der Tom würde sagen, 10 Jahre, das ist ja länger als ich lebe. Aber wir würden sagen, 10 Jahre, wie schnell sind 10 Jahre um? Das ist ein Blick, je nach Perspektive. Aber 10 Jahre ist nicht viel für eine Gemeinde. Und es ist erstaunlich zu sehen, was in diesen 10 Jahren dort geschehen ist. Ich habe ein Zitat gefunden, das möchte ich uns gerne wiedergeben, weil ich fand es irgendwie sehr schön formuliert in einer Auslegung zu diesem Brief. Ein kleines Buch voll Güte, das in einen Umschlag von Gnade gebunden wurde. Ein kleines Buch voll Güte, das in einen Umschlag von Gnade gebunden wurde. Und das drückt auch so den Charakter und das Wesen dieses Briefes aus. Es ist ein sehr zu Herzen gehender Text. Es gibt andere Briefe von Paulus. Ich erinnere mal an den 1. und 2. Korintherbrief. Da geht es teilweise hart zur Sache. Da muss Paulus Dinge gerade rücken, ja, die in Korinth nicht richtig liefen. Der Philipperbrief hat einen anderen Charakter. Güte, Friede, Gnade. Das blinkt immer wieder so durch, auch zwischen den Zeilen. Und ein Satz, der hat es mir besonders angetan und den möchte ich auch so als Kernvers dieses Briefes uns einmal vorstellen, aus Kapitel 3, Vers 20. Und da schreibt Paulus, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Behaltet euch das mal ein bisschen im Hinterkopf. Wir kommen gleich darauf zurück, was das bedeutet und warum Paulus das so schreibt. Ich persönlich sehe es als einen der Kernsätze dieses Briefes an. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und jetzt wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie ist denn diese Gemeinde entstanden? Und dazu brauchen wir einen etwas längeren Text, den wir lesen wollen heute Morgen. Und da hatte ich den Simon gebeten, das zu tun. Schlag doch mal Apostelgeschichte 16 auf und wir werden das ganze Kapitel lesen, auch wenn es viel Text ist. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir das machen.
Also dem Ralf kam der Gedanke heute Morgen vor der Stunde. Ich habe also nicht zu Hause üben können. Okay, Apostelgeschichte 16 ab Vers 1. Er gelangte aber auch nach Derbe und nach Lystra. Und siehe, dort war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters, der ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er nahm und beschnitt ihn wegen der Juden, die in jenen Orten waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Beachtung die Beschlüsse mit, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt worden waren. Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und mehrten sich täglich an Zahl. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist daran gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber gegen Mysien hinkamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es erschien Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein gewisser mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, »Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns!« Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir zugleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Wir fuhren aber von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrace und am folgenden Tag nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir vor das Tor hinaus an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu bin, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Entschuldigung. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herren viel Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tief betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zugleich gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und schloss ihre Füße fest in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Die Gefangenen aber hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Sofort aber öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen wären geflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier. Er forderte aber Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er wurde getauft, er und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie ins Haus hinauf, setzte ihnen einen Tisch vor und frohlockte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Als es aber Tag geworden war, sandten die Hauptleute die Rutenträger und ließen ihn sagen: Lass jene Menschen frei. Der Kerkermeister aber berichtete Paulus diese Worte: Die Hauptleute haben gesandt, dass ihr freigelassen werdet. Geht also jetzt hinaus und zieht hin in Frieden. Paulus aber sprach zu ihnen: Nachdem sie uns, obwohl wir Römer sind, öffentlich unverurteilt geschlagen haben, haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt stoßen sie uns heimlich hinaus. Nicht doch, sondern sie sollen selbst kommen, um uns hinauszuführen. Die Rutenträger aber meldeten diese Worte den Hauptleuten, sie fürchteten sich aber, als sie hörten, dass sie Römer seien. Und sie kamen und redeten ihnen zu, und sie führten sie hinaus und baten sie, aus der Stadt wegzugehen. Als sie aber aus dem Gefängnis hinausgegangen waren, gingen sie zu Lydia, und als sie die Brüder sahen, ermahnten sie sie und gingen weg. Soweit.
Vielen Dank, Simon. Dazu lesen wir jetzt noch aus dem Philipperbrief die ersten zwei Verse, einfach als Einstieg, ohne dass ich groß auf diese Verse eingehen werde, weil sie nächste Woche unter anderem Inhalt der Predigt sind. Philipper 1, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn man einen Überblick über so einen Brief gewinnen will, dann ist es gut, in diesem Fall, das, was wir gelesen haben, einmal die Entstehungsgeschichte der Gemeinde sich anzuschauen, sofern wir sie haben. Und hier haben wir eine sehr ausführliche Beschreibung. Und zum anderen einfach mal zu schauen, was sind die Inhalte. Wenn du einen Brief bekommst, falls das noch der Fall ist heutzutage, dann ist der erste Blick, glaube ich, immer auf den Absender. Also wenn man so einen Brief in der Hand hält, egal ob das jetzt eine Rechnung ist oder ein persönliches Schreiben oder was auch immer, dann schaut man zuerst mal, so ist es in unserer Kultur, auf den Briefumschlag hinten oder vielleicht vorne irgendwo in der Ecke. Wer hat diesen Brief geschrieben? Und das wollen wir jetzt auch kurz tun. Deshalb habe ich die ersten beiden Verse nochmal gelesen in diesem Brief. Also Paulus wird als der Verfasser genannt. Das ist damit sehr eindeutig. Aber er hat ihn nicht alleine geschrieben, diesen Brief, sondern gemeinsam mit Timotheus. Und von Timotheus haben wir in Apostelgeschichte 16 eben gelesen. Wir können uns das ja nochmal anschauen. Ganz am Anfang dieses Kapitels, obwohl diese Verse mit Philippi selber noch gar nichts zu tun hatten, haben wir gesehen, dass Paulus den Timotheus von Derbe und Lystra aus, das sind zwei Städte in der heutigen Türkei, aus mitgenommen hat. Und Timotheus war ja ab da stets ein Gefährte von Paulus auf vielen seiner Reisen. Und er hatte eine besondere Beziehung zu diesem jungen Mann, weil er ihn im Glauben stark gefördert hat. Das war wie so eine Mentorenbeziehung. Also Paulus hat sich um Timotheus gekümmert. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass 10 Jahre später der Timotheus Mitabsender dieses Briefes geworden ist. Und weil Timotheus auch die Entstehung der Gemeinde in Philippi live miterlebt hat, hatte er natürlich auch eine besondere Beziehung zu den Christen dort. Und erscheint hier als Absender in diesem Brief mit. Damals war es üblich, dass der Absender zu Beginn eines Briefes genannt wurde. Teilweise ist das heute bei uns auch noch so. Es gibt so einen Briefkopf, ja, da steht dann auch oft nochmal der Absender dabei. Damals war es so, dass es mit in eine Grußformel einfloss, in der Regel jedenfalls, wer diesen Brief geschrieben hat. Und dann schauen wir, wer sind die Empfänger? Die Empfänger, das ist auch sehr eindeutig, es wird direkt gesagt im ersten Vers, das ist die Gemeinde oder das sind die Christen in der Stadt Philippi. Wenn wir Apostelgeschichte 16 noch ein wenig vor Augen haben, dann kennen wir so ein bisschen die Reise, die Paulus dort unternommen hat. Ich habe uns mal eine Karte mitgebracht. Jetzt ist mir bewusst, dass ihr das nicht lesen könnt alles. Aber vielleicht könnt ihr es ein bisschen erkennen. Der Mittelmeerraum, links, also westlich, seht ihr Italien mit der Hauptstadt Rom. Das Römische Reich war ja ein gewaltiges Imperium, das sich rund um das Mittelmeergebiet erstreckte. Und es war damals die Weltmacht und da gab es nichts neben Rom oder nur sehr wenig. Und Zentrum dieses Reiches war neben Italien auch Griechenland und Kleinasien mit den dortigen Städten. Kleinasien, das ist die heutige Türkei. Kulturell auf jeden Fall. Griechenland, also die Griechen mit ihrer Denkweise und sogar mit ihrer Sprache, haben sehr stark das Leben im Römischen Reich beeinflusst und geprägt. Und deswegen, es ist nicht von ungefähr, dass die Botschaft des Evangeliums von Israel aus sich in diese Richtung zunächst bewegte. Paulus war ein strategisch denkender Mensch. Und Gott hat es sehr genutzt, diesen Mann und sein Denken, seine Vorgehensweise, dass er immer an die Punkte zog, wo er den Eindruck hatte, da möchte Gott mich jetzt haben und da soll ich das Evangelium sagen. Das waren in der Regel Städte mit großem Einfluss in ihr Umfeld hinein. Und wenn du das noch so aus Apostelgeschichte 16 vor Augen hast, was uns in den Versen 6 bis 10 berichtet wird, dann merken wir, dass Gott diese Strategie gelenkt hat. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigten, die Erik Juncker vor wenigen Monaten hier gehalten hat. Da haben wir uns ja genau mit diesen Texten beschäftigt, ja, mit dem Anfang von Apostelgeschichte 16. Wenn du das nochmal nachhören willst, die Predigt ist auf der Homepage, Gemeinde-Homepage abrufbar, dann mach das ruhig nochmal. Weil das ist sehr intensiv gewesen, das können wir heute Morgen ja gar nicht leisten. Diese Vorgehensweise, wie Gott dafür sorgte, dass Paulus letztendlich in Philippi gelandet ist. Total interessant, wie Gott da vorgeht. Philippi finden wir im Norden Griechenlands oder Mazedoniens, müssten wir besser sagen, wie die alte Bezeichnung dieser Gegend dort war. Philippi war die erste Station oder die erste Gemeinde auf dem europäischen Boden, die entstand. Also die erste europäische Gemeinde. Alles, was bis dato an Gemeinden gegründet war, das war in der Provinz Asia, also in der heutigen Türkei, beziehungsweise in Israel selber, also in Asien, auch kontinental gesehen. Noch ganz kurz zu den Empfängern. Ich weiß nicht, ob nächste Woche darauf eingegangen wird. Es werden nicht nur die Christen oder die Gemeinde als solches genannt, sondern es wird gesagt, betont, samt den Aufsehern und Dienern. Das sind die Ältesten der Gemeinde und die Diakone. Es ist schon interessant, dass das hier so besonders erwähnt wird, denn ich meine, in der Gemeinde in Philippi waren die ja selbstverständlich mit dabei, die gehörten ja dazu, aber sie werden nochmal besonders erwähnt. Von daher scheint es so, dass dieser Brief auch eine besondere Botschaft an die enthält, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Aber die Zielgruppe ist die gesamte Gemeinde. Schauen wir uns ein wenig die Stadt Philippi an, weil ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir mal gucken, was war das denn für eine Gegend? Wie sieht es heute dort aus? Da habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Kann man vielleicht ein bisschen erkennen, schwierig. Das ist zunächst einmal nicht Philippi selber, weil Philippi an sich gibt's heute in dem Sinne gar nicht mehr, zumindest nicht großartig, sondern das ist Neapolis, heute Kavala. Das ist der Hafen, wo Paulus mit seinen Mitarbeitern ankam auf dem europäischen Festland. Haben wir auch gelesen, Apostelgeschichte 16. Neapolis, damals ein Hafen mit großem Einfluss als Handelsstadt. Aber in Neapolis blieb Paulus nicht, sondern er zog direkt weiter ein wenig ins Hinterland nach Philippi. Ich durfte vor vielen Jahren mal da sein. Ist sehr interessant. Wer also mal eine Reise dorthin macht, das lohnt sich, das anzuschauen. Vor allem dann eben Philippi selber. Und da findet man heute fast nur noch Ruinen. Hier seht ihr mal eine Draufsicht auf den Kern von Philippi, von dieser historischen antiken Stadt. Das sieht zunächst mal aus wie so Ruinenfelder, die man halt kennt von Bildern. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht groß unterscheiden von anderen Ruinen, die man so sieht, zumindest wenn man kein Fachmann in dieser Richtung ist. Was erhalten ist oder recht gut erhalten ist, ist dieses Zentrum. Das ist der Marktplatz mit anschließenden Gebäuden, die dem Handel dienten in der Regel. Kann man hier vielleicht so ein bisschen so einen Eindruck haben. Also ein Marktplatz war damals vielleicht ähnlich wie der Refrater Marktplatz, aber drumherum waren so Hallen gebaut und Marktstände, Geschäfte halt, wie in so einer Fußgängerzone können wir uns das vorstellen, wo die Leute einkaufen gingen. Und da spielte sich eben auch das tägliche Leben ab. Da wurden Nachrichten ausgetauscht, da wurden Geschäfte gemacht, verhandelt, Gespräche geführt und so weiter. Ganz interessant, zumindest wird es so gesagt, ist, dass das Gefängnis von Philippi auch noch erhalten ist in Teilen. Ob das jetzt so ist, keine Ahnung. Manchmal ist es ja auch touristisch nett, so ein Schild dahin zu hängen, ne? Gefängnis. Und die Zelle, wo Paulus war, wobei ich immer sage, das kann ja nicht sein, weil das Erdbeben hat dich wahrscheinlich ziemlich zerstört. Jedenfalls das Gefängnis, man kann sich aber so ein bisschen vorstellen, wie das damals so war. Das waren wirklich Löcher, ja, wo die Gefangenen reinkamen. Nicht sehr bequem. Wie fast jede große Stadt hat auch Philippi ein Amphitheater, wo das kulturelle Leben stattfand, wo auch politische Versammlungen stattfanden, wo man sich dort traf. Und was noch erhalten ist, sind die Reste der Handelsstraße, der römischen Handelsstraße, die letztendlich Europa mit Asien verband. Also Philippi lag an so einem Knotenpunkt von Europa nach Asien und deswegen war da auch eine Menge los. Da waren also einige Leute. Hier seht ihr nochmal so eine Aufsicht von diesem Kern, von dem antiken Philippi. Und man kann relativ gut lokalisieren, wo zum Beispiel der Marktplatz war, wo diese junge Frau, die von einem Dämon besessen war, haben wir gelesen eben, wo diese Begegnung stattfand. Man weiß, wo der Fluss, der heute noch da vorbeifließt, war, wo Lydia gebetet hat. Also diese Dinge kann man ganz gut nachvollziehen und kann sich dann so ein bisschen das vorstellen. Gut, wir verlassen diesen Blick auf die alte Stadt. Oder das heißt, eins will ich euch noch sagen, genau. Ich sagte eingangs, Kapitel 3, Vers 20 ist für mich so ein Kernsatz. Und das gehört auch noch zur Geschichte von Philippi dazu. Weil Philippi hatte einen besonderen Status im Römischen Reich. Philippi war eine römische Kolonie auf griechischem Boden. Also das müsst ihr euch so vorstellen, dass die Römer in den besetzten Ländern, das war ja nur das italische Kerngebiet und die ganzen Länder drumherum, wie jetzt Gallien, Germanien, Asien, bis hin Nordafrika, Britannien im Norden, das waren alles Länder, die sie besetzt hatten. Und zum römischen Kerngebiet zählte zunächst einmal Italien. Aber die Römer waren so schlau, dass sie Kolonien anlegten. Das heißt, bestimmte Gebiete sagten, die gehören quasi zum Mutterland. Das hat den Status wie italischer Boden. Und Philippi war so eine Stadt. Dort siedelte man zum Beispiel auch ausgediente Soldaten an, also Römer, die loyal waren. Man kann davon ausgehen, der Gefängnisaufseher war so ein ausgedienter Soldat, der dort vielleicht kurz vorm Rentenalter dann noch einen Job hatte. Und dieser Status einer Kolonie war was ganz Besonderes, weil jeder, der dort wohnte und sich ansiedelte, hatte automatisch das römische Bürgerrecht. Und das römische Bürgerrecht war was ganz Besonderes. Das hatte lang nicht jeder, der im Römischen Reich wohnte, sondern das waren die, heute würden wir sagen, die Italiener und dann eben die aus den Kolonien. Man konnte das römische Bürgerrecht gegen Geld erwerben. Das waren ein paar Reiche, die machten das. Davon lesen wir zum Beispiel in einer Begegnung, die Paulus mit einem Hauptmann hatte. der das betont, ich habe das gekauft, sagt der Hauptmann, ja, ich bin auch römischer Bürger. Dann sagt Paulus ihm, ja, das ist ja schön, aber ich bin sogar als Römer geboren. Also das war noch eine Stufe höher. Und wer in Philippi lebte, hatte das römische Bürgerrecht. Er brauchte kein Geld für bezahlen, das war automatisch so, weil es eine Kolonie war. Und wer das römische Bürgerrecht hatte im Römischen Reich, der hatte bestimmte Rechte. Zum Beispiel durfte er nicht ohne eine ordentliche Gerichtsverhandlung verurteilt werden. Darauf legt Paulus Wert am Ende von Apostelgeschichte 16, als er sagt, hey, Moment mal, die haben uns hier einfach geschlagen, ins Gefängnis gesteckt und jetzt wollen sie uns einfach abschieben? Nein, nein, das geht nicht. Wir sind römische Bürger, also haben wir ein Recht auf eine ordentliche Verhandlung vor Gericht. Ja, merken wir diese Zusammenhänge? Also man hatte bestimmte Rechte, natürlich auch bestimmte Pflichten. Und wenn Paulus jetzt den Philippern schreibt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, dann wussten die Philipper sofort, was gemeint war. Denn sie waren zu Recht stolz, römische Bürger zu sein, weil sie in dieser Kolonie lebten. Aber Paulus sagt, es gibt noch was, das ist viel, viel höher. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und damit haben wir bestimmte Rechte und auch bestimmte Pflichten. Und auf diese Dinge geht Paulus in diesem Brief ein. Also das ist interessant zu sehen, wenn Paulus solche Begriffe nutzt, dann hat das auch seinen Grund. Und es ist gut, wenn wir uns ein bisschen damit beschäftigen. Zur Geschichte der Gemeinde brauchen wir jetzt nicht mehr viel sagen. Das meiste haben wir gelesen und ich möchte das auch nicht alles wiederholen jetzt. Vielleicht nur noch mal in Stichworten. Es war die erste Gemeinde in Europa. Es war ungefähr im Jahr 50 nach Christus, als Paulus diese Vision in Troas hatte. Wir haben es gelesen, wo Gott sehr klar gemacht hat, Paulus, dein Weg geht jetzt nach Europa. Er hatte anderes vor und Gottes Geist verhinderte es. Aber jetzt kommt der Ruf nach Europa. Und er kommt dort mit Timotheus an. Unter anderem waren auch Silas und Lukas mit dabei. Lukas, der Arzt, der ja die Apostelgeschichte niedergeschrieben hat. Und Silas, einer seiner treuesten Mitarbeiter, der dann ja auch mit im Gefängnis landete. Also das war so ein Viererteam, mindestens ein Viererteam, das dort unterwegs war nach Philippi. Dann kam eben diese Reise über Neapolis nach Philippi. Und dann ist es interessant, das haben wir auch gelesen, dass Paulus zunächst einmal sich schlau gemacht hat, wo er hingehen soll. Das macht er in jeder Stadt, wo er hinkam. Der war ja vorher noch nie dort in Philippi. Es gab auch keinen Reiseführer, den er kaufen konnte, kein Internet, wo man sich mal schlau macht, was lohnt sich anzuschauen. Was machte Paulus? Er informierte sich, wo an diesem Ort gibt es eine Synagoge, also ein jüdisches Gebetshaus. Die Juden waren zerstreut aus Israel in alle Herren Länder des Römischen Reiches und seit ungefähr dem Jahr 300 vor Christus haben sie in verschiedenen Orten Gotteshäuser gebaut, die nannten sie Synagogen. Und in vielen römischen Städten und griechischen Städten gab es Synagogen. Paulus ging zunächst einmal in der Regel in die Synagoge. Warum? Weil dort Menschen waren, die sich im, heute würden wir sagen, Alten Testament auskannten. Die waren gottgläubig. Die wussten die ganzen Geschichten des Alten Testamentes. Und Paulus war ja auch Jude von seiner Herkunft her, kam aus dem Judentum. Und er konnte diese Leute gut verstehen und auf dieser Ebene traf er sich mit ihnen. Und er bat sich in der Regel, über das Wort Gottes reden zu dürfen und kam dann sehr schnell auf Christus, ja, die Erfüllung der ganzen Verheißungen des Alten Testamentes. In Philippi machte er sich schlau und es gab aber keine Synagoge. Warum? Weil dort in der Regel ausgediente römische Soldaten angesiedelt wurden. Das war also keine Stadt, die irgendwie gewachsen war, so ganz normal, klein angefangen als Dorf und dann immer größer wurde, sondern das war eine Kolonie, die wurde gegründet, die war noch gar nicht so alt. Deshalb gab es dort relativ wenig Juden und auch keine Synagoge. Das ist historisch verständlich. Aber dann hat Paulus rumgefragt, wo treffen sich denn, gibt es denn hier vielleicht ein paar Juden? Und wo treffen die sich zum Beten? Wenn es nämlich keine Synagoge gab, dann gab es einen Gebetsplatz der Juden. Weil die Juden haben das gepflegt, ihre Verbindung zu Gott. Und sie haben sich zum Beten getroffen und zur Schriftlesung. Und siehe da, es gab diesen Gebetsplatz und der war am Fluss, der an Philippi vorbeifloss. Ist übrigens eher ein kleiner Bach oder ein größerer Bach, dieser Fluss. Und dort ging er jetzt hin mit seinen Leuten, mit seinen Mitarbeitern. Und da trafen sie dann unter anderem die Lydia. Ja, so können wir uns das vorstellen. Und Lydia wird Christin. Wir haben das gelesen. Da kommen Fragen auf im Gespräch, im Zusammensein. Paulus erklärt das Evangelium und Lydia wird Christin. Sie war vorher schon an Gott gläubig. Sie war eine Frau, die sehr vorbildlich lebte, ja. Aber jetzt wird sie Christin und sie lässt sich taufen. Sie und ihr Haus, das heißt ihre Familie, sie war nicht alleine. Und das war so der Start. Und sofort gibt es Widerstand. Auch das haben wir gelesen. Sofort gibt es Widerstand. Vers 16, Apostelgeschichte 16, Vers 16. Als man dann wieder zur Gebetsstätte geht, begegnet ihnen diese Frau mit dem Wahrsagergeist, besessen von einem Dämon. Eine furchtbare Lebensgeschichte. Und sie ruft hinter Paulus und seinen Leuten her und so weiter. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen. Und Paulus befreit diese Frau in der Kraft Jesu, im Namen Christi. Und es ist klar, diese Frau wurde ausgenutzt von einigen Männern. Sie musste wahrscheinlich das Geld abgeben, was sie bekam für ihre Wahrsagerei. Und jetzt gab es keinen Verdienst mehr und sofort gab es Widerstand. Wir können daraus lernen, dass da, wo Gott Dinge bewegt, wo Menschen sich für das Evangelium interessieren, vielleicht sogar zum Glauben kommen, dass der Teufel da nicht ruht, sondern sofort ansetzt, um Dinge wieder kaputt zu machen. Das können wir sehr schön sehen in dieser Begebenheit, aber auch an manchen anderen Stellen. Und das ist ganz normal. Und das will ich dir auch heute Morgen mitgeben. Wenn du in deinem Leben Erfahrungen im Glauben machst und vielleicht Schritte des Glaubens gehst, rechne damit, dass es Widerstand geben wird. Der Teufel guckt sich das nicht lange an. Er wird versuchen, uns von diesem guten Weg abzuziehen. Rechnen wir einfach damit. Aber das Schöne ist, und das sehen wir hier in dieser Begebenheit, Jesus ist größer. Gott ist stärker. Und er befreit diese Frau. Und dieser Widerstand, der führt zunächst einmal zur Gefangennahme von Paulus und Silas. Sie kommen in den Kerker, werden dort aufs Heftigste gefoltert, geschlagen, in den Stock gesperrt, also in den Block. Das ist, dass die Füße in so einen Holzblock gespannt werden. Man kann sich nicht mehr bewegen und sie saßen dort im Gefängnis. Aber die Begebenheit geht ja weiter und das ist ja eine bekannte Geschichte, dass zum Schluss nach dieser wunderbaren Befreiung durch Gott, der ein Erdbeben schickt, sogar der Kerkermeister, der Gefängnisaufseher, Christ wird. Schön zu sehen, oder? Und damit, wenn wir diese drei Personen, also die Lydia, dann die Frau, die junge Frau mit dem Wahrsagergeist und den Gefängniswärter nehmen, damit haben wir die Keimzelle der ersten europäischen christlichen Gemeinde. Ich habe euch das hier mal aufgeschrieben. Lydia war eine Frau aus der Oberschicht. Sie war Purpurkrämerin. Das ist ein Begriff, also sie handelte mit Stoffen und mit Farben. Und Purpur ist die teuerste Farbe der Antike, die also so dieses Purpurrot wurde aus Schnecken gewonnen, sehr aufwendig, sehr teuer. Und mit diesen gefärbten Stoffen handelte Lydia. Und sie war sehr reich, davon können wir ausgehen. Also sie war eine Geschäftsfrau mit jüdischem Hintergrund. Sie war an diesem Fluss zum Beten. Das war die eine, die erste. Dann haben wir dieses Mädchen, die junge Frau mit dem Wahrsagergeist. Das war eine arme Frau, wahrscheinlich aus der Unterschicht, die ausgenutzt wurde, die kein eigenes freies Leben hatte bis zu diesem Punkt. Und sie war Griechin. Davon können wir auch ausgehen. Sie lebte hier in Philippi, war eben kein Soldat, kein römischer Soldat, sondern eine Frau, eine junge Frau, warum auch immer sie da war. Ihre Geschichte kennen wir nicht weiter. Wahrscheinlich war sie Griechin. Und der Gefängnismeister, der war Römer und es war so die Mittelschicht. Ja, der war normal begütert, bekam da irgendwann seine Rente, hatte vielleicht ein schönes Häuschen irgendwo und hat da seinen Ruhestand verlebt. Und das finde ich total interessant. Diese erste christliche Gemeinde, sie deckt alle Gesellschaftsschichten ab. Sie deckt irgendwie alle Typen und Charaktere von Menschen ab. Und das ist Gottes Gemeinde, wie so ein Schmelztiegel. Und das hat mir neu gezeigt, wie Gott sich das vorstellt, was Gemeinde bedeutet. Gemeinde ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Menschen, so wie hier, wie an vielen anderen Orten, wo wir sagen würden, wenn wir es uns ausgesucht hätten, säßen wir doch nicht hier zusammen, oder? So verschieden, wie wir sind, so verschieden, wie die Interessen sind. Was uns eint, ist Jesus und diese Basis. Und dann kann es auch funktionieren, dass Menschen aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten zusammen sind und sogar gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Ziele verfolgen und gemeinsam unterwegs sind. Und deshalb finde ich es schade, dass heute auch hin und wieder der Trend dahin geht, dass sich Gemeinden entwickeln, die nur eine bestimmte Schicht von Leuten erreicht und auch nur erreichen wollen. Das wird offen gesagt. Da gibt es Studentengemeinden, da gibt es Gemeinden mit reichen Leuten, da gibt es Gemeinden, da sind nur aus unteren gesellschaftlichen Schichten. Und man legt auch Wert darauf. Und das soll auch so sein. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Gott sich vorstellt. Die Gefahr ist da, und das kennen wir auch. Wir sind, glaube ich, die meisten so aus der Mittelschicht, ja, hier in Refrath. Die allermeisten. So würden wir es sagen in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis. Und wir müssen aufpassen, dass sich das nicht manifestiert und sich andere Menschen niemals wohlfühlen würden. Und das gilt auch für das Alter, die Altersstruktur. Wenn eine Gemeinde mal irgendwann nur noch aus alten Leuten besteht, dann wird es schwierig, junge Menschen zu erreichen. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn es eine Studentengemeinde ist, wo nur Junge sind, da wird es schwierig, ältere Leute zu erreichen. Und Gott hat sich das vorgestellt wie eine Familie, wo alles zusammenpasst. Das ist nicht konfliktfrei, ja? Das kennen wir ja auch. Da sind unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Lebensweisen und so weiter. Jeder bringt seine Geschichte mit. Aber es kann funktionieren, wenn wir uns dem Herrn unterstellen und danach fragen, Herr, was möchtest du? Wenn wir einander in Liebe begegnen und wenn wir einander den anderen höher achten als uns selbst. Das ist übrigens auch ein Kernthema des Philipperbriefs. Sehr interessant. Guck dir Kapitel 2 gerne schon mal an. Das ist ein Kernthema des Philipperbriefs. Wie gehen wir miteinander um, wenn wir aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen? Und da wird gesagt, wie das funktionieren kann. Es gibt nur einen Weg. Ansonsten knallt es irgendwann und dann zerstreut sich das in alle Winde. Da gibt es leider auch viele Beispiele. Also das ist sehr interessant, so zu sehen, die Gemeinde in Philippi, wie sie entstand und wie die ganze Sache dann weiterging. Ganz kurz Zeit und Ort der Abfassung. Also Paulus schrieb aus der Gefangenschaft in Rom. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen. Er war kein freier Mann, als er diesen Brief verfasste. Genauso wie den Epheserbrief, den wir momentan uns mittwochabends in der Bibelstunde anschauen. Der wurde zu ungefähr gleichen Zeit geschrieben, etwas früher als der Philipperbrief. Auch der Kolosserbrief und der Philemonbrief. Im Philipperbrief wird uns einiges erzählt, wie es dazu kommt, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Auch das nehme ich jetzt nicht vorweg, werden wir uns mit befassen. Diese drei Briefe, Epheser, Kolosser, Philemon, hat Paulus ungefähr im Jahr 60 geschrieben und den Philipperbrief ungefähr im Jahr 61, also ungefähr ein Jahr später. Wir finden Hinweise in dem Brief, dass seine Freilassung kurz bevorzustehen scheint. Ja? Also er war ja 2 Jahre ungefähr inhaftiert, seine erste Gefangenschaft kam dann ja nochmal frei für eine gewisse Zeit. Und der Philipperbrief scheint kurz vor dieser Freilassung geschrieben worden zu sein. Warum schreibt Paulus diesen Brief? Es ist sicher der persönlichste Brief, den wir von Paulus haben. Und das sagte ich eingangs, er hat einen sehr persönlichen Charakter. Und hier schauen wir ins Herz von Paulus hinein. Das ist kein Lehrbrief, wie die Korintherbriefe zum Beispiel oder andere, wo er Themen abhandelt und sagt, so jetzt legen wir das mal da, wie Gott es sieht. Es ist ein sehr persönlicher, zu Herzen gehender Brief, wo die Güte durchschimmert, wo die Gnade durchschimmert, der Frieden, das, was Paulus sich so sehr wünscht. Er ist aber auch ein Dankesbrief. Es ist ein konkreter Dankesbrief für eine Unterstützungsgabe der Christen in Philippi an Paulus. Werden wir auch im Verlauf der Predigtreihe sicher darauf zu sprechen kommen. Also es ist ein konkreter Anlass. Man hat Paulus unterstützt im Gefängnis und jetzt schreibt er diesen Brief als Dankeschön an die Christen. Und er ist auch der sogenannte Brief der Freude. Der Brief der Freude. Mindestens 12 Mal in diesem Brief kommt der Begriff Freude vor. Das fällt auf. Obwohl Paulus im Gefängnis sitzt, schreibt er über Freude. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der wusste ja, er kommt frei. Okay, vielleicht war das mit ein Grund, aber ich glaube, das geht noch ein Stück tiefer. Die Gründe, warum Paulus sich freute, legt er ausführlich dar. Werden wir sicher auch darauf zu sprechen kommen. Er ist ein Brief der Freude. Und er enthält kaum Streitthemen, wenig Ermahnungen, bis an einer Stelle, da kommt schon eine Ermahnung, wo es um die Einmütigkeit und Einheit geht, aber an sich wenig solcher Themen. Ein Dankesbrief. William MacDonald, das ist ein amerikanischer Bibellehrer, schon beim Herrn, der schrieb, eines der fröhlichsten und anziehendsten Bücher im Wort Gottes. Eins der fröhlichsten und anziehendsten Bücher im Wort Gottes. So schreibt William MacDonald aus seiner Sicht über den Philipperbrief. Ja, ich komme noch mal zu diesem Kernsatz. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Das ist die Kernaussage. Und dann gibt es einen zweiten Text, der wird uns deutlich in diesem Hauptgrund der Freude, über den Paulus immer wieder schreibt. Das ist nämlich die Tatsache, dass der Herr Jesus Christus als Sohn Gottes auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Und das wird uns in einem Abschnitt gezeigt, in Kapitel 2, den wir hin und wieder auch mal lesen, wenn wir die Mahlfeier haben oder wenn wir uns an die Liebe und an die Güte des Herrn Jesus erinnern. Dieser Text, der beschreibt, dass Jesus Mensch wurde, sich erniedrigte und dass Gott ihn dafür hoch erhöhte. Das ist ja wie so ein Hymnus, wie ein Lied, das Paulus dort wiedergibt oder vielleicht erstmalig aufschreibt. Wenn du den Brief einteilen wolltest und aufgliedern wolltest, das hilft ja schon mal zum Verständnis eines längeren Textes, haben wir alle in der Schule gelernt, dann gefällt mir die sehr gut, die hier ein gewisser Bruder Leitner wiedergegeben hat. Und die will ich euch gerne mitgeben. Der hat nämlich gedacht, wir haben 4 Kapitel, also haben wir auch 4 Themen, haben wir 4 Punkte. Und damit kann man sich ganz gut merken, im Groben zumindest, was der Philipperbrief enthält. Zunächst einmal in Kapitel 1 eine Ermutigung zu einem christlichen Lebenswandel. Also den Glauben zu bekennen, als Christ zu leben, dass man das sehen und beobachten kann. Das ist eine starke Ermutigung. Kapitel 2, da gibt es einige Beispiele dafür, wie das aussehen kann. Das erste Beispiel ist Jesus Christus, das zweite ist Timotheus, das dritte Epaphroditus. Also Beispiele, die Paulus dann bringt, um zu zeigen, wie das aussieht, ganz praktisch, als Christ zu leben, so dass Gott sich darüber freut. Kapitel 3 ist eine Aufforderung. Da geht Paulus ins Detail, wie er oder Gott sich das wünscht, wie das aussehen soll. Und er gibt konkrete Anweisungen mit an die Philipper. Eine Aufforderung zum christlichen Lebenswandel. Und Kapitel 4 zeigt uns, wie wir überhaupt in der Lage sind dazu, das zu tun. Die Befähigung des entsprechend christlichen Lebenswandels. Das ist jetzt eine sehr grobe Gliederung, aber ich glaube, sie hilft uns schon mal so, um die Richtungen zu sehen, die dieser Brief uns weitergibt. Eine Ermutigung, Beispiele, Aufforderung und die Befähigung wird beschrieben, wie das funktionieren kann. Einige wichtige Inhalte, das sind jetzt nur Stichpunkte, weil wir ja uns Zeit nehmen werden, um darauf zu sprechen zu kommen. Dank ist ein wichtiger Inhalt. Nochmal, man hat Paulus unterstützt und Paulus sagt, ich bedanke mich sehr herzlich und führt das aus. Das Thema Geben ist natürlich in diesem Brief enthalten, weil das war der Anlass, ja, dass er diesen Brief geschrieben hat. Etwas zu geben, einander zu geben, letztendlich dem Herrn zu geben. Und welche Auswirkungen hat das? Wie beurteilt Gott das? Da können wir uns auch ganz konkret dann fragen, wie sieht das in unserem Leben aus? Ja, was stellen wir Gott zur Verfügung und wie bewertet Gott das? Freude, sagten wir bereits, Freude ist ein großes Thema. Als Paulus und Silas im Gefängnis saßen in Philippi, da fiel das ja auch auf, oder? Den Rücken zerschlagen, in diesen Block eingesperrt. Und was geschieht? Sie sangen Loblieder. Sie freuten sich. Unglaublich, oder? In dieser Situation. Ich weiß nicht, ob sie das mit einem Grinsen auf dem Gesicht getan haben. Kann ich mir kaum vorstellen, weil sie hatten starke Schmerzen. Aber in ihrem Herzen, da war die Freude und der Friede. Und sie sangen Loblieder, obwohl alles dagegen sprach. Alles. Also Freude ist ein großes Thema. Aber auch der Einsatz für Gott, die Disziplin in einem Leben als Christ, die dazugehört, wenn wir das umsetzen wollen, was Gott uns deutlich macht für uns. Und eine Ermahnung, sagte ich bereits, finden wir auch im Brief. Und zwar ist das die Ermahnung zur Einheit. In dieser vielfältigen Gemeinde, wo alle Schichten vertreten waren, alle Personengruppen, sagt Paulus, die Gefahr besteht, dass die Einheit verloren geht. Und er macht deutlich, wie das verhindert werden kann. Also Ermahnung zur Einheit, auch das ist ein großes Thema. Wir kommen zum Ende. Das war natürlich jetzt viel Information. Viele Namen, viele Orte, viele Zahlen. Und wir sind ja heute Morgen hier, nicht nur um Informationen mitzunehmen, sondern auch Punkte für unser Leben, die uns weiterhelfen sollen, im Glauben auch zu wachsen und das zu üben. Und ich möchte diesen einen Punkt mitgeben, heute Morgen, und nochmal daran erinnern. Wenn du das Bürgerrecht des Himmels hast, und das hat jeder, der wiedergeboren ist, jeder, der ein Kind Gottes ist, hat dieses Bürgerrecht im Himmel. Also wenn du das hast, dann ist das eine hohe Auszeichnung. Darüber können wir uns freuen und Gott danken. Das ist die eine Seite. Das sind die Rechte, die uns Gott gegeben hat, indem wir dieses Bürgerrecht des Himmels bekommen haben. Und die andere Seite sind eben die Pflichten, die damit zusammenhängen. Und die Frage, die wir uns stellen wollen heute Morgen, wenn ich dieses Bürgerrecht habe, habe ich dann auch den Wunsch, meinem Herrn und König entsprechend zu dienen und ihm Ehre zu bereiten. Das wünsche ich mir, das wünsche ich dir und uns allen, auch als Gemeinde, in Zeiten, die nicht einfach sind, aber einfache Zeiten für Christen und Gemeinden gab es nie. Lasst uns das mitnehmen. Wir sind geadelt, das Bürgerrecht des Himmels zu haben. Und die Frage, die wir uns stellen, wie leben wir das, wie setzen wir das um?